wenn man dann die meisten Verbände schon mindestens einmal aufgemacht hat und sich die Wunden nochmal angesehen hat, habe ich festgestellt, dass das, was wir gemacht haben, tatsächlich was bringt. Und dass Chirurgie unter diesen ganz einfachen Bedingungen funktionieren kann, wenn man seine chirurgische Strategie dem anpasst.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Anna Duschimi, ich bin Journalistin und Podcasterin.
Und ich bin Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
Heute wollen wir uns mit dem Thema Chirurgie beschäftigen. In vielen Projekten von Ärzte ohne Grenzen müssen PatientInnen mit Knochenbrüchen oder Schussverletzungen versorgt werden. Kinder kommen per Kaiserschnitt zur Welt. Für all das braucht man ChirurgInnen, Operationssäle und sauberes Werkzeug. Aber wie funktioniert das eigentlich in Gegenden, wo es kaum Ressourcen gibt? Und wie können sich hochspezialisierte ChirurgInnen auf einen solchen Einsatz vorbereiten? Über diese Fragen wollen wir mit Inga Osmers sprechen. Sie ist Chirurgin und leitet bei Ärzte ohne Grenzen die sogenannte Berlin Medical Unit. Hallo Inga, schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo Inga.
Hallo Anna, hallo Christian. Ich freue mich, hier zu sein.
Inga, als Chirurgin warst du ja schon oft mit Ärzte ohne Grenzen im Einsatz, zum ersten Mal 2009. Was hat dich denn eigentlich damals dazu veranlasst, sich bei Ärzte ohne Grenzen zu bewerben?
Ja, ich hatte meine Facharztausbildung an einer renommierten Klinik gemacht und in dieser Routine weitergearbeitet. Aber ich wurde unzufriedener in meinem Beruf irgendwie. Der Grund, warum ich diesen Beruf gewählt hatte und warum ich mit so viel, ja, auch Herzblut bei der Sache war, das nahm immer weiter ab. Diese Gründe, ich fand diese Gründe in meinem ärztlichen Alltag immer weniger wieder. Mhm. Und habe dann eigentlich relativ kurz entschlossen, mich entschieden, einfach aufzuhören, zu kündigen und stattdessen mit Ärzte ohne Grenzen eine Zeit lang weiterzuarbeiten. Und das ist jetzt, also es war 2009, also das ist schon ein paar Tage her, und seitdem arbeite ich mit Ärzte ohne Grenzen.
Und wohin hat dich denn nochmal dein erster Einsatz geführt, 2009?
Mein allererster Einsatz ging nach Nigeria, ins Niger-Delta, also im Süden von Nigeria. Da hatte Ärzte ohne Grenzen ein Projekt, was ein Traumazentrum war, also ein Zentrum, ein Krankenhaus, was sich spezialisiert hatte auf Traumaopfer. Und Traumaopfer im chirurgischen Sinne, das sind die Opfer von Urban Violence, also städtischer Gewalt. Es gab viele Schussverletzungen auch. Obwohl Nigeria kein Land im Krieg war, gab es trotzdem relativ viel Gewalt, die man sonst auch in bewaffneten Konflikten sieht, und aber auch viele Verkehrsunfälle, Opfer von Verkehrsunfällen. Und das klingt immer so nach Problemen der ersten Welt, aber man darf das nicht vergessen. Also die Urbanisierung auch der armen Länder, die schreitet wahnsinnig schnell voran und damit natürlich auch die Verkehrsdichte und der Verkehr. Und am ungeschütztesten sind, wie so oft, die Schwächsten in einer Gesellschaft, also Kinder, Ältere und die, die in überfüllten Kleinbussen oder hinten auf den Ladeflächen von Pickup-Trucks mitfahren. Wenn mit diesen Vehikeln dann ein Unfall passiert, dann sind die Verletzungen schwer und es sind immer gleich auch viele betroffen. Am Ende meines Einsatzes in Nigeria kam die Anfrage, ob ich direkt im Anschluss nach Sri Lanka könnte. In Sri Lanka war in der Zeit, als ich in Nigeria war, ein Konflikt zwischen den Aufständischen der Tamil Tiger und der Regierungspartei, der auch bewaffnet niedergekämpft wurde. Und aus diesem Konflikt gab es immer noch, der Konflikt selber war bereits so am Abflauen. Die ganz heiße Phase war vorbei, aber es gab halt immer noch sehr viele Verletzte. Und dann bin ich aus Nigeria im Prinzip direkt nach Sri Lanka geflogen. Und das war super. Also ich meine, das war irgendwie, ich hatte auf einmal die Arbeit, die ich die ganze Zeit so unbedingt machen wollte. Ich war wieder, die ganze Zeit, die ich gearbeitet habe, war ich irgendwie wirklich Chirurgin. Ich habe als Ärztin und als Chirurgin die ganze Zeit gearbeitet. Und es ist immer wahnsinnig anstrengend, aber auch sehr befriedigend, diese Arbeit. Und ich bin also direkt nach Nigeria, habe ich sofort gesagt, ja klar, kann ich nach Sri Lanka direkt. Also da bin ich gar nicht über Deutschland geflogen. Und dann bin ich aus Sri Lanka zurück nach Deutschland auch. Und ich glaube, am 23. Dezember bin ich zurückgekommen. Und dann, dann war Weihnachten, ich habe meine Familie gesehen und ich weiß es gar nicht mehr genau, Mitte Januar 2010 war dann das Erdbeben in Haiti. Und ich hatte das noch gar nicht richtig mitgekriegt, aber dann klingelte mein Telefon und ich hatte das Berliner Büro am Telefon. Ich hätte ja sicherlich schon von dem Erdbeben gehört, hatte ich nicht, und ob ich verfügbar wäre. Und da habe ich gesagt, ja, klar bin ich. Ich hatte aber gar nicht richtig verstanden, wo es hingehen sollte, weil ich hatte ja noch nichts gehört von dem Erdbeben und ich wusste auch gar nicht, wo das war, in welchem Land. Es war dann relativ schnell und einfach rauszukriegen. Und dann habe ich aber den ganzen Tag nichts mehr gehört und dann am nächsten Morgen oder Mittag morgens, glaube ich, ging wieder mein Telefon und dann war ich, ich glaube, 2 Stunden später am Flughafen.
Oh Mann, also ich will auf jeden Fall gleich noch ein bisschen mehr was über Haiti hören und über den Einsatz selbst. Aber bevor wir da einsteigen können und das tun können, hören wir uns jetzt erstmal 1 Minute lang Informationen zur Chirurgie im Kontext von Ärzte ohne Grenzen an.
Rund 5 Milliarden Menschen weltweit haben keinen sicheren Zugang zu chirurgischer Hilfe. Das errechnete im Jahr 2015 eine Lancet-Kommission. Aber was bedeutet es, Zugang zu chirurgischer Hilfe zu haben? Die Lancet-Kommission nannte 3 Kriterien. Erstens muss die Operation zeitnah erfolgen können. Zweitens muss sie sicher sein. Zum Beispiel muss während der Narkose die Sauerstoffkonzentration des Blutes mit einem einfachen Instrument überwacht werden. Drittens muss die Operation erschwinglich sein. PatientInnen und ihre Familien dürfen sich für den Eingriff nicht lebenslang verschulden. Für mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung trifft mindestens eines dieser Kriterien nicht zu. Ärzte ohne Grenzen trägt durch chirurgische Programme in vielen Ländern der Welt dazu bei, dass die Versorgung sich verbessert. In den Krankenhäusern der Organisation erhalten PatientInnen kostenlose Behandlung. Doch einfach ist das nicht. Zum Beispiel gibt es in vielen Ländern schlicht nicht genügend ChirurgInnen. Auch gut ausgebildete ChirurgInnen aus dem globalen Norden, die mit Ärzte ohne Grenzen in den Einsatz gehen, sind immer wieder überfordert. Denn auf Kriegsverletzungen und ähnliche Probleme werden sie in ihrer Ausbildung oft nicht vorbereitet.
Inga, als du in deinen ersten Einsatz in Nigeria gestartet bist, wie gut warst du denn auf das vorbereitet, was dich dort erwartete?
Ja, eigentlich reichlich schlecht. Ich war Fachärztin für Unfallchirurgie und Orthopädie und hatte mich bei Ärzte ohne Grenzen dann beworben. Und zu der Zeit herrschte auch immer noch so ein bisschen das Bild eines Chirurgen, der mit Ärzte ohne Grenzen arbeitet. Das war ein älterer, gestandener Kollege, der vor 30, 40 Jahren seine Ausbildung bekommen hatte. Und damals, also sagen wir mal in den 70er Jahren, war die chirurgische Ausbildung halt auch noch relativ breit. Die haben so ein bisschen alles gelernt, alles gemacht und unter Umständen auch bei der Geburtshilfe chirurgisch noch mitgeholfen. Ich war aber nur Unfallchirurgin und Orthopädin und war halt im Rahmen meiner Ausbildung bereits relativ spezialisiert ausgebildet worden. Und in den Projekten ist man dann aber als Chirurg, also als Unfallchirurgin hat man auch noch einen Allgemeinchirurgen an der Seite, aber dann fällt auch wirklich alles das, was chirurgisch an Arbeit anfällt, müssen diese beiden Chirurgen irgendwie abdecken können. Und es geht manchmal bis zum entzündeten Zahn. Das ist für die ChirurgInnen, die in den reichen Ländern ihre Ausbildung bekommen haben, zunehmend schwierig, weil nicht nur die PatientInnen, die sie behandeln, sind irgendwie anders als zu Hause. Also in der Regel in den reichen Industrienationen ist das Durchschnittsalter der Patienten immer sehr relativ hoch. Mhm. Wir haben viele andere Nebenerkrankungen. In unseren Projektländern ist es typischerweise nicht immer, aber typischerweise sind das oft sehr junge Patienten. Die Erkrankungen sind zum Teil auch andere, also auch allgemein chirurgische Krankheitsbilder, tropische Krankheitsbilder, die ich in eine chirurgische Therapie brauchen, kennen wir hier eigentlich gar nicht.
Ja.
Und die Ausrüstung ist natürlich auch eine ganz andere. Es ist bei weitem nicht so, also die Chirurgie wird ja immer technologisierter. Die Operationen werden, also Bauchoperationen werden immer über diese, es wird immer Schlüssellochtechnik genannt. Gibt es alles im Projekt nicht. Also es gibt oft nicht mal ein Röntgenbild. Es gibt einfache chirurgische Instrumentarium, aber keine besonderen Instrumente, keine unterstützende Diagnostik. Mhm. Alles das, worauf wir uns hier inzwischen so sehr verlassen, gibt es in dem Projekt nicht. Also die chirurgische Arbeit in unseren Projekten, die unterscheidet sich sehr von der Routinearbeit der chirurgischen Routinearbeit in Krankenhäusern der Industrienationen und der reichen Länder.
Aber kriegt ihr denn so ein Das ist vielleicht eine naive Frage, aber kriegt ihr irgendwie so einen Crashkurs, bevor es dann losgeht, dass ihr zum Beispiel, was die Krankheitsbilder angeht, zumindest da irgendwie abgeholt werdet? Oder müsst ihr das so euch selbst bei, also so Learning by Doing mäßig?
Also in meinem Bewerbungsgespräch bei Ärzte ohne Grenzen wurde ich so mein Können abgefragt. Und ich bewarb mich als Unfallchirurgin, Orthopädin und wurde dann gefragt, wie das wäre mit Kaiserschnitten, wie viel ich da schon gemacht hätte. Ich so, kein. Und Narkosen? Ich so, keine. Also das ist jetzt auch schon eine Weile her. Ja. Es wird schon so ein bisschen geguckt, dass man sich mit solchen Erkrankungen vielleicht auch schon mal auseinandergesetzt hat. Aber eigentlich ist die Vorbereitung, als ich angefangen habe, gab es keine richtige Vorbereitung. Das muss man schon so sagen. Und seitdem sind ja auch ein bisschen Zeit vergangen und wir versuchen das auch zu verbessern. Und vielleicht kommen wir da nachher auch nochmal drauf zu sprechen.
Wollte ich gerade sagen, da wollte ich nachher vielleicht noch ein paar Fragen stellen, aber bevor wir da hingehen, hätte ich doch nochmal einen Schritt zurück so ein bisschen. Du hattest ja von deinem dritten Einsatz in Haiti erzählt, ein Land, was wir schon in einer anderen Folge besprochen haben, was ich unbedingt empfehle, sich das anzuhören. Und da hattest du nach dem großen Erdbeben Verletzte behandelt und du hattest mir schon früher mal erzählt, dass das dich so ein bisschen an der Sinnhaftigkeit der Arbeit hat zweifeln lassen. Und ich würde es gerne die Geschichte nochmal offiziell hören und vielleicht auch mit den HörerInnen hier teilen. Was war denn da los?
Ja, das war auch ein einschneidendes Erlebnis in meiner chirurgischen Laufbahn auf eine Art. Wir sind da hingekommen, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, und es war tatsächlich, Port-au-Prince war wahnsinnig zerstört. Ich war Teil des ersten chirurgischen Teams, was aus Europa da angekommen war vor uns. Einen Tag vorher waren, glaube ich, bereits 2 oder 3 Chirurgen waren es aus den USA, die hatten es halt dichter angekommen. Und zu dem Zeitpunkt waren die meisten, also viele Häuser komplett zerstört. Ärzte ohne Grenzen hatte da auch so ein Krankenhaus, ein chirurgisches Projekt. Und man konnte in dieses Krankenhaus im Prinzip, man hat in den OP hereingeguckt, die am Frontwand fehlte. Man guckte direkt auf die OP-Lampe und der OP war im ersten Stock und der war aber tatsächlich jetzt im Erdgeschoss plötzlich. Also das ganze Haus war, das Erdgeschoss war wie so ein Sandwich einmal eingeknickt.
Oh, krass.
Und es gab keinen Strom, es gab kein Wasser, die ganzen Straßen waren verschüttet. Und in dieser Situation haben wir angefangen, die vielen Verletzten zu behandeln. Hm. Und wir haben dann unter offenem Himmel in einem Container, also unter offenem Himmel und in einem Container dann so OPs improvisiert und angefangen, dort chirurgisch zu arbeiten. Und ich habe, man fängt dann an, seine chirurgische Routine abzuspulen, und ich habe dann aber irgendwann mal so einen Schritt zurückgetan und gedacht, mich so umgeguckt und mich gefragt, was machen wir, also was bringt das hier eigentlich gerade was wir machen? Ich kannte Chirurgie, also ich hatte jetzt Nigeria ja schon, ich war kurz in Sri Lanka gewesen, wobei in Sri Lanka war das ein relativ gutes, weit entwickeltes Projekt mit ordentlichen OP-Sälen und so. Chirurgie war für mich immer der, war immer mit Sterilität verbunden, in einem möglichst keimarmen Raum, sterile Instrumente, eine Luftzirkulation, die genau überwacht wird und so weiter. Und plötzlich stand ich da mehr oder weniger im Staub und habe operiert. Und habe mich gefragt, zwischendurch gefragt, machen wir das hier eigentlich, damit wir uns selber besser fühlen, damit wir was tun können, um diese apokalyptische Situation uns irgendwie zu ertragen, uns beschäftigt zu halten, das Gefühl, was Sinnvolles zu tun, aber ist es wirklich sinnvoll, was wir hier machen? Und dann muss man sagen, so nach 10 Tagen, 2 Wochen, wenn man dann die meisten Wunden, die meisten Verbände schon mindestens einmal aufgemacht hat und sich die Wunden nochmal angesehen hat, habe ich festgestellt, dass das, was wir gemacht haben, tatsächlich was bringt. Und dass Chirurgie auch in diesen ganz einfachen, unter diesen ganz einfachen Bedingungen funktionieren kann, wenn man seine chirurgische Strategie dem anpasst. Also man muss natürlich anders behandeln, als wenn man sich jetzt in Deutschland in einem Krankenhaus arbeitet. Man lässt, also ja. zum Beispiel lässt man die Wunden offen. Man näht sie nicht zu damit, weil sie alle nicht ganz sauber sind. Und man macht einen dicken Verband da drum und dann nach 5 Tagen guckt man sich das neu an. Und das funktioniert. Das funktioniert nicht ewig. Also irgendwann müssen vernünftige Bedingungen wieder geschaffen werden, weil irgendwann müssen diese ganzen offenen Wunden auch geschlossen werden. Und das geht nur, wenn es wirklich alles sauber ist. Aber man rettet damit Menschenleben, weil man diese Wunden, die sich sonst wahnsinnig infizieren würden, Patienten auch Leben kosten. Und das war für mich ein einschneidendes Erlebnis eigentlich zu sehen, dass wenn man seine chirurgische Strategie den Bedingungen anpasst für eine gewisse Zeit, dass man dann auch unter solchen Bedingungen sinnvoll arbeiten kann.
Gibt es noch andere Dinge, die eigentlich, also so fundamentale chirurgische Prinzipien sozusagen, die man da nochmal über Bord geworfen hat, weil es die Gegebenheiten eben einfach nicht anders zugelassen haben?
Na, es ist auch nicht, also die Gesetze der Chirurgie, die bleiben die gleichen. Das lernt jeder Medizinstudent schon ganz am Anfang. Ne? Infizierte Wunden dürfen nicht verschlossen werden.
Na, siehst du?
Aber bis zu welchem Grad man dieses Prinzip weitertragen kann eigentlich, das war für mich als Chirurgin neu. Das kannte ich nicht. Und ich war mir am Anfang halt auch nicht sicher, ob das wirklich funktioniert. Aber wenn man das tatsächlich bis in die letzte Konsequenz durchträgt, diese regelnde Chirurgie, dann kann man das mit einer entsprechend angepassten Behandlungsstrategie halt auch unter solchen Bedingungen für eine gewisse Zeit durchhalten. Das bedeutet aber nicht, dass wir unsere chirurgischen Projekte immer nur, funktioniert ja auch ganz einfach, also deswegen machen wir unsere chirurgischen Projekte jetzt alle nur noch unterm Baum.
Ja.
Das funktioniert nicht. Also man braucht irgendwann vernünftige Bedingungen. Und das bedeutet nicht, dass wir überall dann OP-Säle brauchen, wie wir sie hier in Deutschland im Moment haben. Aber es gibt einen gewissen Mindeststandard, den sollte man dauerhaft nicht unterschreiten.
Jetzt sind wir ja gerade auf so einer bisschen übergeordneten Ebene. Und könntest du, Inga, vielleicht für die HörerInnen nochmal so ein bisschen darstellen, was denn gemacht werden kann in einem Projekt von Ärzte ohne Grenzen chirurgisch und was vielleicht nicht gemacht werden kann und wo vielleicht so ein bisschen die Unterschiede sind? Ja, wir haben immer wieder Feedback, dass auch viele KollegInnen zuhören. Was der Vergleich zu so einem deutschen Krankenhaus dann, was dann doch anders ist?
Also die chirurgischen Projekte bei Ärzte ohne Grenzen, die sind ganz unterschiedlich aufgestellt. Wir haben die, was wir immer nennen, das typische chirurgische Projekt. Das ist ein Projekt, was mit einfachen Mitteln einen sauberen OP-Saal hat, einfache, sichere Narkosetechniken und die sogenannte essentielle Chirurgie anbieten kann. Und essentielle Chirurgie ist das, was weltweit verfügbar sein sollte für alle Menschen, weil sie lebensrettend ist. Das ist der Kaiserschnitt, das ist die Behandlung von einem offenen Knochenbruch, das ist die Bauchchirurgie. Diese essentielle Chirurgie, die kann man mit relativ einfachen, also oder in relativ einfachen Gegebenheiten gut machen. In den vorangegangenen Jahrzehnten gab es so ein Public Health Mantra eigentlich immer, das sagte, Chirurgie ist zu kompliziert und zu teuer, um sie überall in der Welt anbieten zu können. Also auch in den ländlichen Gebieten von Subsahara-Afrika zum Beispiel. Und das ist etwas, was inzwischen vielschichtig widerlegt wurde. Chirurgie ist weder zu teuer noch zu kompliziert, um sie überall sicher auf der Welt anbieten zu können. Und sie ist lebensrettend. Das ist sozusagen die Basis. Und dann gibt es immer wieder Projekte, die so ein bisschen spezialisierter sind, auch bis hin zu relativ spezialisierten rekonstruktiver und plastischer Chirurgie. Also Kriegsverletzte mit schweren Kriegsverletzungen, Knochenverletzungen oder wo ganze Teile von Knochen fehlen und so weiter mit ausgedehnten Wunden, die nicht richtig versorgt sind, wo man dann durch so rekonstruktive chirurgische Techniken, die relativ komplex dann auch schon sein können, die Patienten wieder so weit herstellt, dass sie im alltäglichen Leben möglichst selbstständig teilnehmen können.
Und chirurgische Hilfe wie die, die du gerade erwähnt hast, Inga, die braucht einfach Ressourcen. Und wir müssen dafür sorgen, dass immer wieder genug medizinisches Material da ist. Und wir haben ja auch schon öfter hier auch in dem Podcast über die Kits gesprochen, diese vorgefertigten Einheiten, die halt die Arbeit ermöglichen. Und da ist zum Beispiel, gibt es ein chirurgisches Kit, was alle Materialien enthält, um einen kleinen, einfachen OP auszustatten. Der kostet knapp 17.000 Euro und damit können ungefähr 100 Operationen durchgeführt werden. Ist natürlich eine Menge Geld, weshalb auch wirklich jeder Euro zählt. Und dabei möchten wir Sie, liebe HörerInnen, gerne bitten, uns dabei zu unterstützen. Ja, unterstützen Sie bitte die medizinische Arbeit unserer Teams in mehr als 70 Ländern weltweit mit Ihrer Spende. Möglichkeiten dazu finden Sie unter www.msf.de/spenden oder in den Shownotes. Inga, wie sieht denn das in der Praxis mit diesen Kits aus? Sind die praktikabel, wenn du jetzt hast Tahiti erwähnt und du hast gesagt, dass du eine der Ersten da warst, dann hast du die ja bestimmt ankommen sehen und die eventuell mit ausgepackt. Funktioniert das?
Ja, also und in Haiti, das hatte ich ja schon gesagt, diese Chirurgie im Container oder unterm freiem Himmel im Staub, die funktioniert halt nur eine kurze Zeit und irgendwann braucht es einen vernünftigen OP und auch vernünftige Möglichkeiten, die Sachen nicht nur abzukochen in dem Sinne, sondern richtig zu sterilisieren. Und dafür sind diese Kits halt unglaublich wichtig, weil wir hatten dann aus dem großen Zentrum in Bordeaux halt ein komplettes, aufblasbares Krankenhaus, das kam. Und das wurde, also ich glaube, das war auch wirklich eine Rekordzeit damals. Ich glaube, als es dann endlich alles da war, hat es 48 Stunden gedauert oder 72 Stunden oder sowas. Und dann war das alles so weit aufgebaut, dass wir anfangen konnten, die Patienten, die bis dahin immer noch auf den Straßen vom dem ehemaligen Krankenhaus lagen, einzupacken und in dieses neue Krankenhaus, in die Zelte zu verlegen. Und wir hatten dort zwei OPs mit richtigen Bedingungen, wie man sie aus einem OP kennt und liebt und sich immer wünscht, wo wir diese Patienten dann halt weiter versorgen konnten und wo wir diese ganzen Wunden dann auch wieder verschließen konnten. Und das funktioniert halt nur so schnell und auch so autark, wenn diese Kits vorhanden sind. Und vielleicht noch einmal, also 17.000 Euro, ja, das ist viel Geld, 100 Operationen, wenn man sich überlegt, also die häufigste chirurgische Operation, die bei Ärzte ohne Grenzen gemacht wird, das ist der Kaiserschnitt. Und mit einem Kaiserschnitt kann man zwei Menschenleben retten, das des Kindes und das der Mutter. Und da lohnt sich die Investition sicherlich immer.
Du warst ja in Haiti, als diese Kids sozusagen angekommen sind. Ich frage mich, wie ist das denn eigentlich? Also nach Haiti ging es ja dann für dich weiter in die Elfenbeinküste und nach Libyen. Und das sind ja Länder gewesen, in denen es zu der Zeit zumindest bewaffnete Konflikte gab. Du hast über den Einsatz dieser Kids bei Naturkatastrophen gesprochen. Inwiefern unterscheidet sich denn deine Arbeit als Chirurgin, aber auch der Einsatz dieser Kids in Konfliktgebiete sozusagen versus Gebiete, die von Naturkatastrophen heimgesucht werden?
Also der Einsatz der Kids unterscheidet sich eigentlich nicht nur im Detail. Im Wesentlichen bleibt es das Gleiche. Was der Einsatz, weil nach einer Naturkatastrophe und der Einsatz während eines Konfliktes unterscheidet, ist die Dynamik, die da mit drin steckt. Also in Haiti war das einfach so, wir kamen an und es gab eine Masse an Verletzten. Alles war kaputt, nichts funktionierte und ab da wurde es jeden Tag besser. Jeden Tag weniger neue Verletzte, jeden Tag mehr Infrastruktur und Möglichkeiten. Bis Haiti irgendwann wieder an dem Punkt, also angekommen war, wo es vorm Erdbeben war und sogar besser, muss man sagen.
Echt, ja?
Ja, gut, Haiti hat jetzt nicht so sehr im dicken Plus gestartet vor dem Erdbeben schon. Also ja. Haiti ist nach wie vor ein schwieriger Kontext. Ja. Im Konflikt aber ist es so, die meisten Konflikte fangen so langsam an. Und eigentlich ab da, die Verletzten, die Opfer werden immer mehr. Die Infrastruktur wird immer schlechter, die Zerstörung nimmt immer weiter zu. Das heißt, diese Dynamik einer Naturkatastrophe gegen einen Konflikt, das ist eine andere. Und es ist auch im Kopf, bei den Leuten ist es auch nochmal was anderes. Ne? Eine Naturkatastrophe, die passiert einfach und die passiert allen gleich. Ein Konflikt bringt noch eine ganz andere psychologische Dynamik für alle, die da sind, mit sich.
Wie macht ihr das denn? Also das frage ich mich jetzt gerade. Bei einem Konflikt gibt es ja zwei, also zumindest, also mindestens zwei Konfliktparteien. Wie macht ihr das denn, wenn sozusagen, wenn ihr die in einem Krankenhaus, in einem bewaffneten Konflikt beide behandeln müsst? Gibt es da nicht irgendwie Konfliktpotenzial? Wie geht man da vor? Kann man da irgendwie überhaupt neutral sein oder wie ist das?
Also die Neutralität und Unparteilichkeit ist ja, sind ja die großen Pfeiler der humanitären Hilfe, die auch bei Ärzte ohne Grenzen immer, ja, die geben wir nicht auf. Die sind auch unsere Möglichkeit, in diesen Konfliktgebieten überhaupt unsere Arbeit machen zu können und auch die Sicherheit der Mitarbeiter vor Ort. Weil nur wenn alle Parteien, die in dem Konflikt beteiligt sind, wissen, dass sie ihre Verletzten zu Ärzte ohne Grenzen zur Behandlung bringen können, dann haben die ja überhaupt ein Interesse daran, dass wir da sind. Das schützt unsere Projekte auf eine Art. Es schützt sie unzuverlässig, wie man immer wieder mitbekommt. Und wir haben auch nicht immer überall zu allen Konfliktparteien Zugang, aber wir sind immer bemüht, zu allen Konfliktparteien Zugang zu behalten. Und das ist jetzt zur Zeit, wo wir diesen Podcast hier aufnehmen und dem Konflikt in der Ukraine auch wieder ganz wichtig. Wir haben Teams sowohl in der Ukraine als auch in allen Nachbarländern, also auch in Russland und Weißrussland. Und diese Unparteilichkeit und Neutralität ermöglicht uns das nur, überall vor Ort zu sein. Es ist eine unumstößliche Regel bei in jenen allen Projekten von Ärzte ohne Grenzen. Es dürfen keine Waffen in die Krankenhäuser mit reingenommen werden. Also überall müssen die Waffen mindestens am Eingang abgegeben werden. Und es wird immer für alle auch kommuniziert, und so, dass wir alle behandeln. Unter Umständen, also in Libyen war das durchaus so, dass wir sie voneinander separiert haben, die verschiedenen Parteien. In der Regel versucht man das immer. Wir fragen nicht, wer das ist. Wir fragen nicht, wo sie herkommen. Wir fragen nicht, welche Religion oder sonst auch etwas oder auch manchmal nicht mal, wo es passiert ist, sondern um das kein Thema sein zu lassen, dass alle in dieses Krankenhaus kommen können und um auch das Konfliktpotenzial innerhalb der Versorgungszentren möglichst gering zu halten.
Das hört sich fast nach einer unmöglichen Aufgabe an, wenn ich mir das so anhöre. Also es kann, glaube ich, nicht so leicht sein, oder?
Nein, es ist nie leicht. Und man weiß auch, dass man, also in den wenigsten Konflikten gibt es eine klare Trennlinie zwischen Gut und Böse. Und mir ist durchaus auch bewusst gewesen, dass ich unter meinen Patienten sicherlich auch Patienten sind, die Kriegsverbrecher unter Umständen sind, dass ich die auch behandle. Aber auch das gehört zur Unparteilichkeit und Neutralität dazu.
Ich habe mal noch eine technische Frage, und zwar habe ich mich ja auch schon öfter als Nichtmediziner geoutet. Ist es denn für dich als Chirurgin, macht es einen Unterschied, wenn wir nochmal gucken, ja, Haiti, Erdbeben, sind es andere Verletzungen, andere Wunden, als die du zum Beispiel dann in Misrata gesehen hast? Und macht es handwerklich dann einen Unterschied für dich als Chirurgin?
Ja, also es sind andere Wunden. Es sind offene Verletzungen auch, aber also offene Wunden. Aber Kriegsverletzungen, also auch nach einem Erdbeben, die sind schmutzig, die Wunden, keine Frage. Und je länger sie unbehandelt sind, umso schmutziger in Anführungszeichen werden sie natürlich. Aber das Besondere an Kriegsverletzungen ist auch was wir Kontamination nennen. Also Kriegsverletzungen sind nochmal sehr viel schmutziger, wenn ich das jetzt mal so unmedizinisch formulieren sollte, und werden auch in ihrem Ausmaß in der Regel unterschätzt. Und das ist halt auch, das ist so eine Lernkurve, die jeder Chirurg, der aus dem zivilen Umfeld kommt, machen muss, leider. Man kann da noch so viel Vorträge zu halten und Videos zu zeigen und so weiter. Am Ende muss das jeder Chirurg für sich selber lernen, dass man Kriegsverletzungen häufig in ihrem Ausmaß unterschätzt. Und da sind Schussverletzungen, also Stichverletzungen, so ein bisschen Schussverletzungen sind schon mehr. Minenverletzungen noch mal schlimmer und Explosionsverletzungen auch. Und zwar hängt das auch einfach mit der Wundballistik zusammen. Mhm. Da könnte ich jetzt in die Details gehen, aber ich glaube, das führt zu weit.
Ich muss aber kurz nachfragen, was ist denn Wundballistik? Ich weiß gar nicht, ich kann nichts damit anfangen.
Wundballistik ist im Prinzip das, was passiert, wenn ein Geschoss zum Beispiel auf den Körper trifft. Es wird so immer dargestellt, es gibt große Seifenblöcke und auf die wird dann einmal geschossen. Und dann sieht man an einem Seifenblock eine riesige Höhle, die um ein Vielfaches größer ist als diese Kugel, die da reingegangen ist. Und das ist versinnbildlicht eigentlich sehr eindrücklich immer, was Wundballistik ist.
Okay.
Jetzt hast du uns, Inga, ja gerade so ein bisschen versucht, das zu erklären und hast auch über eine Lernkurve gesprochen. Und da würde ich gerne dich jetzt ein bisschen zu deiner jetzigen Rolle fragen. Du bist ja Leiterin der Berlin Medical Unit, das haben wir vorhin schon mal gesagt. Und bist dafür halt auch verantwortlich, die Arbeit und die Behandlung der Patientinnen zu verbessern. Weiterbildung ist ein Teil von der Aufgabe, die Berlin Medical Unit hat. Erzähl uns doch mal ein bisschen dazu.
Ja, gerne. Also wir hatten es ja schon, wie schlecht ich eigentlich vorbereitet war, als ich bei Ärzte ohne Grenzen angefangen habe. Und mein Team, wir sind ein Team von verschiedenen Ärzten, also Chirurgen, Anästhesisten, Notfallmediziner, Gynäkologe und Geburtshelfer. Und wir sind erstmal für die medizinische Beratung der Projekte zuständig. Dazu kommt aber auch mehr und mehr, dass wir uns irgendwie dem verschrieben haben, Weiterbildung für die Kollegen, die in den Projekten arbeiten, anzubieten. Unsere Erfahrungen, die Erfahrungen anderer möglichst breit weiterzugeben. Die 5 Milliarden Menschen, die keinen richtigen Zugang zu chirurgischer Versorgung haben, die Gründe dafür, die sind sehr vielfältig. Aber ein ganz wichtiger Grund ist der Mangel an ausgebildetem Personal, also Leuten, die chirurgische Operationen durchführen können. Der Großteil der ausgebildeten Chirurgen lebt und arbeitet in den reichen Ländern. Und der Großteil der Patienten, die chirurgische Versorgung brauchen, lebt aber nicht in diesen reichen Ländern. Das heißt, Ärzte ohne Grenzen arbeitet natürlich viel mit Chirurgen aus den reichen Ländern, die halt eine ganz andere Chirurgie gewöhnt sind und sehr spezialisiert sind und die breite Ausbildung gar nicht mehr haben, die wir aber von ihnen eigentlich fordern, dass sie sie haben. Und dann haben wir unsere Kollegen in den Projektländern, die haben häufig noch diese breite Ausbildung, die könnten Kaiserschnitt und die können auch eine Bauchoperation durchführen. Die haben aber ganz wenig und schlechten Zugang zu Weiterführung oder Weiterbildung und weiterführendem Ausbildung. Und um diese beiden sehr unterschiedlichen Trends auch wieder ein bisschen zusammenzubringen, haben wir ein Programm gestartet. Das nennt sich Intersectional Surgical Training Program bei Ärzte ohne Grenzen. Und zwar in Kollaboration oder in Zusammenarbeit mit der Universität Stellenbosch in Kapstadt in Südafrika. Und dort schicken wir unsere Chirurgen, sowohl unsere Kollegen aus den Projektländern, aber auch zum Teil die Chirurgen aus den reicheren Ländern, schicken wir dahin, um innerhalb von 8 Wochen durch verschiedene Abteilungen zu rotieren, dass sie Kaiserschnitt gut und sicher durchführen können, dass sie so die Basis der unfallchirurgischen, also der Knochenbruchbehandlung können, dass sie ein bisschen was über Verbrennung und plastische Chirurgie lernen und die moderne Traumaversorgung.
Es ist also wie ein chirurgisches Trainingszentrum, kann man sich das ungefähr so vorstellen?
Ja, das ist, also wir machen das, also es gibt dieses große Krankenhaus, das ist im Prinzip das Lehrkrankenhaus der Universität, das ist ein knapp 1000 Betten Krankenhaus. Mhm. Und in Südafrika hat die für uns günstige Situation, dass es so ein bisschen an der Schnittstelle der reichen und der armen Länder ist. Es hat es hat einen sehr hohen akademischen Standard, aber befindet sich auch aufgrund der enormen Patientenzahlen, die versorgen müssen und auch Patienten mit Schuss- und Stichverletzungen sehr viel, ist es ähnlich wie wir in unseren Projekten auch einer Ressourcenbegrenzung ausgesetzt. Also wir haben eine hohe Patientenzahl. Die Patienten sind sehr ähnlich wie die Patienten, die wir in unseren Projekten behandeln.
Verstehe.
Und das Ganze findet unter Bedingungen statt, die nicht wie genau wie in unseren Projekten sind, weil es dennoch ein großes Krankenhaus ist, wo es auch eine Computertomographie gibt und so weiter. Aber weil sie mit so begrenzten Ressourcen arbeiten müssen und bei weitem nicht jeder Patient mit einem Bauchschuss auch eine Computertomographie bekommt, spiegelt das so ein bisschen die Realität wider, die wir in unseren Projekten haben. Also es bringt nichts, die Chirurgen in ein, sagen wir es mal hier in Deutschland, ein deutsches Traumazentrum zu bringen und denen dann zu zeigen, wie wir hier Traumaversorgung machen, weil wir gar nicht genug Patienten haben, um das innerhalb kurzer Zeit möglichst viel denen beibringen zu können. Und B, weil wir so viel Apparatur haben und so wenig begrenzt sind noch in unseren Ressourcen, dass das in den Projekten später dann nicht hilft. Die Chirurgen müssen so darauf vorbereitet werden, dass sie die Patienten gut versorgen können, ohne diese ganze Apparatur, ohne Computertomographie, eine lange Latte von verschiedenen Laborwerten und so weiter.
Gibt es denn neben den Sachen, die du schon aufgeführt hast, noch andere Dinge, die die Chirurginnen dort lernen, was sie zum Beispiel an der deutschen Uni nicht lernen könnten?
Also was sicherlich in dem Krankenhaus in Kapstadt sehr viel besser gelernt werden kann als in Krankenhäusern in Europa oder auch in den USA oder anderen Ländern, ist das, was wir als Ärzte immer mit klinischem Blick beschreiben oder dem klinischen Urteilsvermögen. Wir verlassen uns inzwischen in unserer Alltagsmedizin sehr auf viel Diagnostik, also viele Hilfsmittel, die wir anwenden können, um eine Diagnose zu finden und sicherstellen zu können, sowohl was so Bildgebung angeht, also Röntgen, verschiedene Arten der Röntgendarstellung, als auch was laborchemische Untersuchungen angeht und so weiter. In Südafrika sowie auch in unseren Projekten kommt es sehr viel mehr darauf an, was der einzelne Arzt mit dem, was ihm zur Verfügung steht, also mit Abhören, Abtasten, angucken, hinhören, zu tun hat und halt mit einer sehr viel einfacheren Labordiagnostik. Also wir haben in den meisten chirurgischen Projekten auch die Möglichkeit, Labordiagnostik zu machen, aber die ist halt sehr viel eingeschränkter. Ja? Wir können den Hämoglobinwert bestimmen, wir können auch eine Bluttransfusion geben und die Blutgruppen bestimmen und so weiter. Aber wir können jetzt nicht, also so ein Traumapatient oder ein Schwerverletzter in einem deutschen Traumazentrum, der hat eine endlos lange Latte an verschiedenen Laborwerten, die der gleich beim ersten Mal abgenommen bekommt und die dann mindestens jeden Tag kontrolliert werden. Hm. Und darauf kann man sich nicht verlassen. Man muss sich die Patienten einfach angucken und untersuchen. Und das ist etwas, was in Südafrika sicherlich sehr viel mehr noch gemacht wird als bei uns. Und das ist aber das, was mir persönlich immer auch Spaß gemacht hat in den Projekten. Und was wir aber brauchen, egal ob es einem Spaß macht oder nicht. Also worauf wir uns als Ärzte, nicht nur als Chirurginnen, sondern auch als Ärztinnen verlassen müssen.
Inga, du hattest ja erwähnt, dass nicht nur ChirurgInnen aus Deutschland sozusagen nach Südafrika geschickt werden, sondern auch ChirurgInnen aus den verschiedenen Einsatzländern von Ärzte ohne Grenzen. Was nehmen die denn dann mit sozusagen aus diesen 8 Wochen oder aus diesem Training?
Ja, das ist ein ganz großes Anliegen von uns, dass wir jetzt nicht ein aufwendiges Trainingsprogramm konzipieren, von dem dann vor allem die ChirurgInnen profitieren, die bereits eine teure Ausbildung in den reichen Ländern hinter sich haben, sondern dieses Programm ist ganz speziell auch auf die Kollegen aus unseren Projektländern zugeschnitten. Also, dass die Möglichkeit haben, das sind die Kollegen, die ein unglaubliches Arbeitsvolumen leisten. Also, die sehen viel mehr Patienten, operieren viel mehr Patienten im Durchschnitt als Chirurgen aus in Deutschland zum Beispiel oder anderen Ländern. Und gleichzeitig, sie sind sehr breit ausgebildet. Sie müssen einfach breit arbeiten. Aber, das hatte ich ja schon eingangs irgendwie erwähnt, deren Möglichkeiten, sich fortzubilden, sind halt relativ beschränkt und eingeschränkt. Also während die Weiterbildungsprogramme in den reichen Ländern geradezu inflationär zunehmen, sind das immer Fortbildungen und Weiterbildungen, die häufig A, teuer sind und B, auf die chirurgische Arbeit in den reichen Ländern abzielen, also hochtechnologisiert und so weiter. Mhm. Und was wir auch schon ja angeschnitten hatten, war, dass es vor allem an Chirurgen fehlt und Chirurginnen, um diesen Zugang zur Chirurgie auch in den ärmeren Ländern zu verbessern. Und wir werden mit diesem Programm nicht diese 5 Milliarden Menschen im Wesentlichen, also diese riesige Zahl, wesentlich minimieren können. Aber es ist ein Schritt in diese Richtung halt, nicht nur für unsere, diese Kollegen, für unsere Projekte bei Ärzte ohne Grenzen weiterzubilden, sondern halt auch, um ihnen diese Möglichkeit zu einer Fortbildung zu geben, die sie sonst vielleicht nicht hätten, und sie auch, wenn wir aus diesen Ländern mal oder aus diesen Projekten uns zurückziehen, diese Kollegen bleiben dort und arbeiten weiter und nehmen das mit und bringen das auch weiter bei. Also dieser Schneeballeffekt, auf den hoffen wir halt auch, dass wenn wir einen Chirurgen in Kapstadt, der davon profitiert hat, der gelernt hat, wie modernes Traumamanagement funktioniert, dass der dann sein Wissen weitergibt. So funktioniert Chirurgie und so entwickelt sich Chirurgie ja auch immer weiter.
Ja, es ist auf jeden Fall gut zu hören, dass nicht nur die Ausbildung und Vorbereitung den Gegebenheiten jetzt angepasst wird, sondern auch, dass ihr etwas dafür tut, dass sich die Situation nachhaltiger verändert. Das ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl, finde ich.
Es ist vor allem ein gutes Gefühl für uns. Am Ende ist es ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung, glaube ich auch.
Inga, vielen, vielen Dank für die Einblicke in deine Arbeit und in deine Erlebnisse. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel mitgenommen. Und danke dir, dass du heute dabei warst.
Ja, von meiner Seite vielen Dank, Inga. Ich habe wieder viel gelernt. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Redaktion und Projektleitung Malte Mühle und Yvonne Beckers. Aufnahme, Schnitt und Produktion Christian Konradi.
Produziert in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz Studio.